Neil Young mit dem Titel Revolution Blues vom Album On the Beach aus dem Jahr 1974. Dass ich diesen Song hier in diesem Morgenmagazin spiele, an diesem Morgen des 8. August, das ist kein Zufall. Es geht in diesem Song nämlich um eine Person, die dem heutigen Datum eine historische Bedeutung eingeschrieben hat. Es geht in diesem Song um Charles Manson. Charles Manson, also jener Anführer der Hippie-Kommune, die Manson Family, wobei Hippie-Kommune vielleicht so ein bisschen verharmlosend klingen kann. Eine Sekte, autoritär strukturiert, verbunden mit rassistischem Gedankengut. Das war die Manson Family. Am 8. August haben sich die sogenannten Tate-Morde ereignet, auf Anweisung von Charles Manson, haben vor genau 50 Jahren an diesem Morgen des 8. August Mitglieder der Manson Family, unter anderem die schwangere Schauspielerin Sharon Tate, ermordet. Vier weitere Menschen sind Opfer dieser Manson-Morde geworden. Einen Tag später haben sie dann noch zwei weitere Menschen ermordet. Insgesamt sieben also sind Opfer geworden dieser Manson-Sekte. Nun sind diese Manson-Morde ein tragisches Ereignis, eine abstoßende, hässliche Tat, könnte man sagen. Sie sind allerdings auch mehr. Sie sind zu einem mythischen Ereignis geworden. Ein Ereignis, das das Ende der 60er Jahre markiert. So hat das der Wiener Autor Clemens Marschall einmal ausgeführt.
Insbesondere gibt es da zwei mythische Ereignisse. 1969, das eine war die Morde um die Charles Manson Family. Und das zweite war das Altamont Festival, wo die Hells Angels als Securities engagiert wurden und im Zuge dessen ein schwarzer Jugendlicher mit einer Waffe, der auch unter Drogeneinfluss stand, von den Hells Angels abgestochen worden ist, während die Rolling Stones gespielt haben. Manche meinen, dass die Hells Angels damit den Rolling Stones das Leben gerettet hätten, weil der wollte auf die Bühne klettern und hätte womöglich Schlimmes anrichten können. Andere sprechen hingegen von einem rassistisch motivierten Mord. Also da gehen die Geschichtsschreibungen auseinander. Was aber klar ist, ist, dass mit solchen und ähnlichen Ereignissen diese Unschuld der Hippies zerstört worden war und diese positiven Utopien so vom Fortschreiten einer gesamten Gesellschaft kaputt gegangen sind.
Die Manson-Morde und die Ermordung von Meredith Hunter auf dem Altamont-Festival, das soll für uns hier in diesem Morgenmagazin Anlass sein, sich mit der Hippie-Bewegung auseinanderzusetzen, die Hippie-Bewegung von ihrem Ende her zu betrachten. Und um das zu machen, habe ich einen Gesprächspartner am Telefon, nämlich Didi Neidhardt. Didi Neidhardt, der beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Geschichte und Theorie der Popkultur. Er schreibt für verschiedene Zeitschriften, Testcard, Spex, Skak, um nur einige zu nennen. Er ist außerdem selbst Musiker und DJ und er ist außerdem auch Radiokollege. Er moderiert die Sendung Café Bizarre bei der Radiofabrik Salzburg und bei Radio Froh in Linz. Schön, dass du dran bist. Hallo Didi. Hallo, kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich hören. Ja.
Alles klar, jetzt bist du auch zu hören. Eben war es noch so ein bisschen leise. Um so ein Gespräch anzufangen, ist es immer interessant zu erfragen, was die persönliche Motivation ist, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Du hattest mir im Vorfeld geschrieben, dass du dich 1989 zum ersten Mal intensiver mit der Hippie-Bewegung und den Manson-Morden auseinandergesetzt hast. Wie kam das denn dazu? Woher kam da dein persönliches Interesse?
Das war sozusagen die erste journalistische oder verschriftlichte Auseinandersetzung mit dem Thema im Rahmen von einer Uni-Arbeit. Auf das Thema bin ich eigentlich schon früher draufgekommen, einerseits sozusagen, weil es bei Punk plötzlich ein Thema war, sozusagen so eine Gegengeschichte zu diesem riesengroßen Woodstock. Mythos, der sozusagen über das Ganze drüber gehangen ist. Es gab aber dann so bei Industrial Bands, so wie Throbbing Gristle oder Psychic TV, schon Ansätze sozusagen, sich mit Charles Manson zu beschäftigen. Einerseits als Schockpotenzial und andererseits als etwas, was ist denn damals schiefgelaufen, sozusagen in so diesen süßen kleinen Hippie-Kommunen, die man sich also naiv vorgestellt hat. Und ich glaube, ganz was Wichtiges war dann so etwas wie die Beschäftigung von Bands wie Sonic Youth mit dem Jahr 1969. Also da gibt es ja diese legendäre Platte Bad Moon Rising. Bad Moon Rising war ein Song von den CCR, auch aus dem Jahr 1969, und da ist eben diese Nummer Death Valley 69 oben, wo sich Sonic Youth quasi mit einer Art negativen Dialektik der 60er Jahre beschäftigt haben. Also speziell, was dieses Amerikanische anbelangt, wenn man sich die 60er Jahre in Amerika anschaut, hat man zwar immer dieses Bild mit Love and Peace vor sich, aber wir haben schon ab 66 haben wir sogenannte Race Riots, also wo die Nationalgarde in Watts einmarschiert ist, wo Häuser bombardiert worden sind. Man hatte, ich glaube, 67, 68 Riots in Detroit. Das heißt, dieses gewalttätige war immer schon sozusagen, ist parallel gelaufen und man hat natürlich Vietnam auch noch. Und Vietnam war etwas, weil es damals die allgemeine Wehrpflicht gegeben hat, natürlich hat das jeden betroffen. Und es war quasi so eine, jetzt nicht was Reinigendes, sondern etwas einfach sozusagen, es gibt sozusagen dieses Unterbewusste, dieses ganz Böse in diesen 60er Jahren auch. Und Neil Young hat ja eben Charles Manson auch kennengelernt. Und es gibt, glaube ich, ein Interview von Neil Young, wo er sagt, naja, in diesen Canyons, in Los Angeles da herum, da waren Hunderttausende von verrückten Sektenleuten und Manson ist sozusagen der über diese Morde und sozusagen auch über diesen rassistischen Duktus, den er hatte und aber sozusagen diese Bezüge zur Popkultur, ich glaube, das ist dann sozusagen ganz was Spannendes, weil Manson wollte ja Popstar werden, hat ja Kontakte zu den Beach Boys und die Villa, wo Sharon Tate umgebracht worden ist, die hat einem gewissen Terry Melcher gehört, das war ein Producer von den Beach Boys, auch von den Birds und der war dann noch dazu der Sohn von der Doris Day und man hat dann diese Bezüge zu den Beatles mit Helter Skelter und Kill All Pigs, wo ich mir denke, wo es sozusagen in der Luft gelegen ist, dass sich, ich sag's mal so, in den postmodernen 80ern, in den dekonstruktivistischen 80ern, sich Leute, die Popmusik gemacht haben, sozusagen auch für diesen Teil der Popmusik interessiert haben, weil da ja, also alleinig, wenn man diese Verbindung sieht, Beach Boys und Charles Manson, das ist sozusagen das Hellste, also Beach Boys, Sonne, Promised Land und alles Schöne und dann taucht plötzlich dieser Manson auf und die treffen sich dann persönlich auch sozusagen in der Richtung. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, was immer Reibungspunkte ergeben hat und natürlich ein riesengroßes Provokationspotenzial.
Also vom Punk und Post-Punk kommt, von den 80er Jahren kommt dann nochmal eben die Geschichte der 60er Jahre gegen den Strichbürsten. Negative Dialektik der 60er Jahre, hast du gesagt. Das finde ich spannend und auch einen schönen Begriff. Darum soll es uns gehen. Wir wollen eben die Hippie-Bewegung von ihrem Ende her betrachten, eben mit diesen beiden mythischen Ereignissen, Manson-Morde und Ermordung von Meredith Hunter. Wenn wir darüber sprechen und auch über das Ende der Hippie-Bewegung sprechen, dann ist es ja trotzdem erstmal notwendig, sich auch klar zu machen, worüber sprechen wir eigentlich, wenn es um die Hippies geht? Was ist da der Gegenstand? Und ich finde, das ist ja auch nicht unbedingt immer klar, weil Hippie, das ist so ein Schlagwort geworden, wo ganz oft auch ganz viel mitschwingt, sich ganz viel überlagert. Das vielleicht an dich als Frage formuliert. Was macht denn für dich oder in deiner Auseinandersetzung dieses Phänomen der Hippies aus? Wo kommt das ursprünglich vielleicht auch her?
Also erstens ist ein Begriff, der sozusagen auch in meiner Rezeption extrem viele Wechsel durchgemacht hat und man muss sozusagen, glaube ich, auch, je mehr man sich damit beschäftigt, einfach unterscheiden. Wir haben einerseits die USA mit der West- und der Ostküste, die nicht miteinander ausgekommen sind. Also die Punk-Rezeption ist ja die, wir konzentrieren uns auf die Ostküste, weil da gab es die Stooges, die Velvet Underground und MC5 und das war ganz was anderes als die Westküste. Hatten auch andere Drogen und dergleichen. Das andere ist das, dass es in England auch wieder was anderes ist. Das ist politisch radikaler. In Deutschland und Österreich ist es auch nochmal anders, weil man sozusagen eher so Missverständnisse herübergebracht hat. Eine einfache Erklärung ist die, dass es sozusagen Hippie eine Abwandlung des Wort Hipsters ist, sozusagen aus den 50er Jahren oder aus den 30er, 40er Jahren, also nicht die aktuellen Hipster, sondern sozusagen Leute, die es damals gegeben hat, oder die Beatnik-Bewegung mit Autoren wie Allen Ginsberg, Jack Kerouac und William Burroughs und sich das sozusagen auch in Kalifornien dort herausentwickelt hat. Wir haben dann sozusagen diese psychedelischen Bewegungen, wir haben eine riesengroße Antikriegsbewegung, sozusagen auch wegen dem Vietnamkrieg und sehr viele Sachen, die kulturell basiert sind. Also wenn man irgendwie sagt, wo fangen diese klassischen 60er Jahre an, da würde man popkulturell sagen, sie fangen so 66, 67 an, wo plötzlich sowas wie das Format der Schallplatte einfach ganz wichtig geworden ist. Oder wo die Beatles aufgehört haben, live zu spielen, sondern wir nehmen das Studio als Instrument mit, wo die Nummern immer länger geworden sind. Das heißt, man hat sozusagen zwischen 66 und Altamont hat man sozusagen diese riesengroßen Träume, die es da gibt, die in sehr viel kleinteilige Sachen reingehen oder wo sehr viele Sachen sind, die man, wenn man sich jetzt die Sachen anschaut, gar nicht mehr so bemerkt. Damals gab es einen riesengroßen Diskurs, sozusagen die Feminisierung der Jugend, also die langen Haare, die Männer, die langen Haare hatten, die Mods, die plötzlich so bunte Kleider hatten, als Reaktion darauf dann natürlich gleich Männer, die gesagt haben, wir möchten doch weder mit Mädchen noch mit queeren Leuten verwechselt werden, die sich dann Bärte wachsen haben lassen. Interessant ist, dass es, ich glaube, in San Francisco 67 schon das erste öffentliche Begräbnis der Hippies gab, mit dem Vorwurf, dass das alles sehr kommerzialisiert worden ist, dass sozusagen der ursprüngliche Gedanke da einfach nimmer mehr war. Und ich glaube, diese Konzentration auf Kalifornien war einerseits, ist es etwas Sunshine State, Und das andere ist das, es gab schon so Sachen mit diesen Landkommunen und dergleichen, quasi dieser naive Versuch, die amerikanische Geschichte noch einmal neu zu machen, ohne den Genozid an der indigenen Bevölkerung. Und es war eine Zeit, wo sich musikalisch halt sehr viel getan hat, wo man jetzt aber auch merkt, sehr viele Sachen sind sozusagen bei diesen großen Festivals nur am Rande erwähnt worden. Es gibt immer einen Streit, sozusagen, welches Festival war jetzt, ist sozusagen mehr die 60er, also man sagt zwar immer Woodstock Nation, aber viele sagen Monterey Pop, das 1967 war, ist einfach das wichtigere Festival, weil da erstmals sozusagen Black Music dargestellt wird und weil da eben einerseits Jimi Hendrix ein Konzert spielt, wo er die Gitarre verbrennt und am nächsten Tag ist er im Publikum mit Brian Jones. Das heißt sozusagen dieser Kollektivgedanke und das, dass da wirklich sozusagen ein utopisches Motiv da ist, das gab es um 66, 67, es gab damals auch schon Leute, die gesagt haben, alles was wir uns für 68 musikalisch oft haben, ist nicht so richtig eingetreten und dann ist eben dieser Schock mit 69 gekommen, der ja im Prinzip schon vor diesen Morden anfängt, wie Brian Jones Anfang August tot in seinem Swimmingpool gefunden worden ist. Und das ist sozusagen auch etwas, da fängt sozusagen auch dieses Sterben der Popstars an, das dann bis 1970 geht, wo Jim Morrison stirbt, also dieser Club 27 und wo, wenn man sich das genau anschaut, alles dann sozusagen auch immer so eine dunkle Note hat. Also man kann durchaus sagen, man kann jetzt zu den Tor stehen, wie man will, aber sozusagen das Dunkle kam sozusagen schon relativ früh da rein. Man hat, das waren sozusagen die Doors an der Westküste und an der Ostküste hat man das Dunkle oder sozusagen ein Anti-Hippie-Movement schon immer mit dem Velvet Underground verbunden gehabt.
In meiner Frage nach diesem Begriff Hippie habe ich das ja schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt ganz viele Bilder der Hippie-Bewegung, die überliefert sind, die aber auch viel mit Projektion, mit nachträglicher Konstruktion zu tun haben. Und mir ist das sehr klar geworden in einem Interview, das ich mal mit Wolfgang Seidel geführt habe, der ja in der Gründungskonstellation von Tonsteine Scherben Schlagzeug gespielt hat, der heute noch Autor ist und eben auch sich mit Pop-Geschichte und Theorie auseinandersetzt. Und Wolfgang Seidel, der hat diese Konstruktion von Bildern am Beispiel von Woodstock ein wenig entzaubert, wie ich finde. Ich würde ihn da mal kurz zu Wort kommen lassen.
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts geht die Durchsetzung einer Geschichtsdeutung oder eines geschichtlichen Narrativs halt ganz wesentlich über die Bilder. Die Frage ist, wie glaubhaft sind die? Also selbst wenn man die offensichtlich inszenierten Bilder beiseite lässt und die sogenannten authentischen in dem, muss man einfach sagen, geknipst oder gefilmt wird ja in der Regel das Untypische, das Besondere und nicht das Alltägliche. Und wenn man diese Bilder dann im Nachhinein aneinanderreiht, dann wird plötzlich aus dem Untypischen das Typische und damit fängt die Geschichte an, eine Schieflage zu bekommen. Und diese Aneinanderreihung von Bildern führt auch dazu, dass Widersprüche zugedeckt werden oder andersrum Zusammenhänge konstruiert werden, die so überhaupt nicht entstanden haben. Also Beispiel, wenn man die 60er nimmt, ja, ein Beispiel so an der Grenze zum inszenierten Bild ist Woodstock. Man sieht dann immer nur schöne junge Menschen zu toller Musik tanzen, die Tausenden, die ohne sanitäre Einrichtung und ohne Versorgung im Dreck saßen und von der Musik gar nichts gehört haben, die sieht man nicht.
Ja, also Wolfgang Seidel hat hier klargemacht, so harmonisch, so friedlich war es vielleicht gar nicht, was da im August 69 auf dem Woodstock-Festival passiert ist. Woodstock war ja ein Versuch im Jahr 69 nochmal so Schwung in die Hippie-Bewegung reinzubringen und das führt uns ja vom Datum her dann auch nochmal näher zu den Manson-Morden. Also es passiert in diesem August 69. Wenn wir Woodstock uns da nochmal anschauen, du hast schon gesagt, eigentlich gibt es andere interessante Beispiele, die relevant sind. Ich denke, trotzdem kann man ja vielleicht an Woodstock Sachen klar machen, auch in Bezug auf den Zustand, in dem die Hippie-Bewegung da in diesem Jahr 69 gewesen ist. Didi, was kannst du denn sagen zu diesem Zustand der Hippie-Bewegung im Jahr 69?
Also ich würde sagen, Woodstock ist in der Art und Weise sozusagen der komplexe Apparat Woodstock ist signifikant, weil eigentlich ist es ja darum gegangen, da jetzt nochmal so richtig abzucashen. Also wenn man sich den Woodstock-Film genau anschaut und sich denkt, was ist denn sozusagen außerhalb der Bilder und dass man auch weiß, ich glaube, es sind zwei, drei Leute wegen schlechten Trips umgekommen. Und für mich ist exemplarisch bei Woodstock der Auftritt von Jimi Hendrix, weil Hendrix hätte am letzten Tag, also am 17.8. der Hauptstar werden sollen, aber es hat sich alles verzögert und der ist quasi am 18., also wie das Festival schon vorbei war, wo alle Leute schon abgezogen sind, hatte der seinen Auftritt. Weil sie das radikal verzögert hat, dann haben die nicht damit, die dachten irgendwie, Hendrix kommt zu dritt, ist aber zu sechs gekommen mit einer wunderbaren afrofuturistischen Band. Das heißt, wenn man sich das live anschaut und sich denkt, was machen denn diese zwei Idioten, die Percussion spielen, es gab keine Mikros dafür. Und sozusagen dieser Mythos ist ja erst später über den Film entstanden, wo auch sehr viele Bands wegen Rechten nicht dabei waren. Also die Grateful Dead sind nicht dabei, ich glaube Kent Heat ist auch nicht dabei. Und es ist eigentlich etwas sozusagen ich glaube schon, dass es ganz genau stimmt, dass man sozusagen immer gewisse signifikante Fotos nimmt und dann glaubt, es sind alles so. Aber ich hasse Festivals, weil das ist einfach Regenschlamm und ein grauslicher Sound und das ist sozusagen auch das, dass man das erkennt, das ist eine Filmkonstruktion, also auch wenn es ein Dokumentarfilm ist. Der hatte zig Kameraleute, darunter Martin Scorsese und es zeigt eigentlich etwas sozusagen, vielleicht noch eine kurze Erwähnung, es gab neben den Hippies, gab es die Yippies mit Y geschrieben. Es war sozusagen eine linke Spaßguerilla. Das gab es auch. Und Woodstock ist quasi etwas, was jetzt unabhängig davon, dass da auch einige Songs politisch sind, etwas, wo man irgendwie sagt, okay, es ist es sozusagen einfach nur mehr so ein kommerzielles Ding. Es hat keine politische Bedeutung mehr. Es ist ein Free-Festival, es war kein Free-Festival, gerade zu einem Zeitpunkt, wo Bands wie Grateful Dead gesagt haben, wir können nicht ewig Free-Festival spielen. Und Woodstock ist im Prinzip eine, es hat sozusagen mit so etwas Ursprünglichen, wir wollen jetzt die Gesellschaft groß verändern, eigentlich fast überhaupt nicht mehr so viel zu tun, funktioniert aber als Mythos in dieser Richtung. Also das ist natürlich schon ganz genau. Andererseits muss man bei diesen Filmen ganz genau schauen. Also ich würde nicht sagen, dass bei Altamont die Hells Angels darauf erpicht waren, die Rolling Stones zu schützen. Ich habe mir den Film oft angeschaut. Man sieht hasserfüllte Hells Angels auf der Bühne, die Rolling Stones mit einem dermaßen Hass anschauen, der hier eindeutig homophob kodiert ist, weil die Rolling Stones auch noch punktgeschminkt auf dieser Bühne auftreten. Das heißt sozusagen, diese beiden Sachen, Woodstock und Altamont, hängen natürlich zusammen, weil die Rolling Stones in ihrem anfangenden oder schon in ihrer Gigantonomie gedacht haben, wir machen da jetzt sozusagen unser eigenes Woodstock. Das haben ja nicht nur die Rolling Stones dort gespielt in Altamont, sondern auch Jefferson Airplane. Und Woodstock ist aber quasi signifikant eher als etwas, wo ich sagen würde, für was damals alles schon schiefgegangen ist, was da sozusagen exemplarisch daherkommt. Und ich glaube, deshalb ist sozusagen dieser von Punk kommende jetzt nicht nur Hass, sondern auch das müssen wir dekonstruieren, einfach deshalb also massiv worden ist, weil wenn man als Jugendlicher in den 70ern aufgewachsen ist, man ist bei Woodstock nicht vorbeigekommen. Dass die Eltern immer gesagt haben, also die 5 oder bis 7 Jahre Älteren, das ist sozusagen das Ultimative, das wird es nie wieder geben. Und Woodstock war x-mal im Fernsehen, also immer im Sommer hat man gewusst, jetzt läuft Woodstock. Und es gab immer schon Sachen, wo man gedacht hat, es ist so langweilig.
Wenn wir jetzt über die Manson-Morde sprechen, dann würde es mir weniger darum gehen, so skandalträchtig und spektakulär dieses Ereignis auszuschlachten mit allen blutigen Details, sondern es würde mir darum gehen, zu fragen, eben das auf die Hippie-Bewegung zu beziehen und zu fragen, was sagt dieses Ereignis dann vielleicht aus über die Hippie-Bewegung? Also die Manson-Family als Hippie-Kommune, ich hatte das schon am Anfang gesagt, Hippie-Kommune, das hat auch gehießen, eine autoritäre, sektenartige Struktur, das verbunden mit einer rassistischen Ideologie, verbunden aber auch mit satanistischen Versatzstücken. Also Charles Manson hat das mal von sich gesagt, dass er gleichzeitig eine Wiedergeburt von Jesus und von Aleister Crowley ist. Was kann man denn über diese Manson-Family sagen? Und diese Frage gestellt, so ein bisschen dialektisch vielleicht auch, wie viel Hippie steckt in der Manson-Family, wie viel Manson-Spirit steckt in der Hippie-Bewegung?
Also ich glaube, dass solche Bewegungen immer umkippen können in was Totalitäres. Ich glaube aber großteils, dass sich Manson einfach, wenn man sich das anschaut, der hat sich einfach quasi so Versatzstücke dessen, was vorhanden war, einfach genommen. In Kalifornien hat es die Church of Satan ja schon gegeben. Das war Kenneth Anger, Anton LaVey und auch Jane Mansfield. Das heißt, sozusagen diese satanistischen Dinge, das war herum, das war also zum Greifen. Auch die Rolling Stones haben ja damit geflirtet. Sympathy for the Devil ist ja nicht etwas, was dem Mick Jagger so plötzlich eingefallen ist. Also da gab es ja Sachen, sich sozusagen für eben als Reaktion auf dieses The Age of Aquarius und alles wird super und schön und Love and Peace sozusagen, dass es da immer was anderes gegeben hat. Und Manson hat dann quasi in edles Klassische, man holt sich halt irgendwelche verwirrten und irritierten Jugendlichen, hauptsächlich junge Frauen, verspricht denen sozusagen ein cooles Leben, hat natürlich diese ganzen Sachen mit Drogen und mit Suggestion und nimmt sich da sozusagen gewisse Sachen heraus, die aber sozusagen schon ein Teil dessen sind, was sozusagen in so Hippie-Bewegungen vorgekommen ist, und bastelt sich daraus ein ganz ein krudes Ding sozusagen mit all diesen Rassismen und exekutiert das dann wirklich eben bei dieser Sharon Tate-Morde, und was eben sozusagen dieser Aspekt eines puritanischen Flügels der Hippie-Bewegung, wie das der Dietrich schon mal gesagt hat, das ist schon wichtig, weil es ist sozusagen ein Hass auf dieses ganze Star-System und auf diesen ganzen Glamour, der eben exemplarisch in Hollywood da war, der natürlich sozusagen auch immer eine Reibungsfläche war. Interessanterweise eine Reibungsfläche sozusagen bei dieser ganz klassischen Gegenkultur, also bei den Hippies in San Francisco, weniger jetzt sozusagen bei der Gegenkultur, wie ich das nennen würde, in New York, bei der Factory um Andy Warhol und Velvet Underground, die ja immer sozusagen ganz stark auf Hollywood reflektiert haben und gesagt haben, da wollen wir irgendwie hin. Aber ich glaube sozusagen, das Spannende ist sozusagen das Ding, wie kriegt man das zusammen oder wie kriegt man es nicht zusammen? Das heißt, dass es einfach etwas ist, eben deshalb ist man in der Früh das eingefangen mit der negativen Dialektik, etwas, was auch nicht richtig zum Aufdröseln ist. Also man kann jetzt zu gewissen Acts stehen, wie man will, aber sowas wie alleinig der Name Marilyn Manson ist schon sehr super, weil er bringt sozusagen zwei sozusagen auch traumatische Geschichten in der amerikanischen Popkultur zusammen. Und ich glaube, das ist was Spannendes in dieser späteren Rezeption, dass es plötzlich eine Rezeption über Popkultur gibt. Also auch quasi etwas unter Anführungszeichen über eine eigene Geschichtlichkeit, wo man sagt, ui, was ist dort schiefgegangen? Also eben nicht dieser Rückblick, wo man sagt, das war alles so schön und nie wieder wird so schöne Musik geben, sondern irgendwie, was ist da schiefgegangen und gab solche Sachen immer wieder. Es gab ja dann ungefähr ein Jahr später hat ein gewisser John Lindley Frazier eine ganze Familie umgebracht. Das war auch sozusagen quasi, jetzt würde man sagen, das war so ein Hippie-Prepper. Und der hat auch geheißen, die Hippie-Killer. Und das andere ist das, zu diesem Zeitpunkt war in Kalifornien ein gewisser Ronald Reagan, der Gouverneur. Und die haben natürlich sozusagen diese Manson-Morde sofort auch dazu verwendet, um quasi zu sagen, das ist, also jetzt seht ihr, was sozusagen daraus wird. Aus diesen Hippies. Das ist quasi der Endpunkt dessen, sechs Dope-Morde und dergleichen. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, wo Woodstock stattgefunden hat, das war knapp irgendwie eine Woche später, ich glaube, die Manson-Morde waren schon in den Zeitungen, aber ich glaube, dieser Connex mit Hippie-Bewegungen, ich bin da noch nicht wirklich draufgekommen, ob man in Woodstock das hätte schon wissen können.
Ich will das Gespräch an dieser Stelle kurz unterbrechen und Charles Manson selbst zu Ohren kommen lassen, der ja auch Folkmusiker gewesen ist. Du hast das auch erwähnt, er wollte ja auch so ein bisschen so Popstar werden. Wenn ich so einen Song von Charles Manson spiele, dann will ich betonen, dass ich mir dieses Manson-Ding natürlich nicht zu eigen machen will, finde das aber relevant im Rahmen von so einem Gespräch, das ja auch sozusagen so einen Eindruck zu geben von diesem Zusammenhang, auch im musikalischen Sinne. Hier ist Charles Manson mit dem Song Look at Your Game, Girl. There's a time for living. Durchschnittlicher Folk, aber mit seltsamen und verwirrenden Texten, so hat ein Musikjournalist, ein Zeitgenosse von Charles Manson, seine Musik mal beschrieben. Charles Manson habt ihr hier gehört und ich bin hier mit Didi Neidhart im Gespräch über die Hippie-Bewegung von ihrem Ende her betrachtet. Die Manson-Morde 1969 und die Ermordung von Meredith Hunter während eines Konzerts von den Rolling Stones beim Altamont Festival, das sind zwei Ereignisse, die in der Geschichtsschreibung das Ende der Hippie-Bewegung markieren. Didi, du bist ja auch schon eingegangen auf die Ereignisse bei dem Altamont Festival, auch 1969, wo eben die Rolling Stones der Hauptact gewesen sind und wo ja dieser Meredith Hunter sozusagen erstochen worden ist von Hells Angels. Du hattest das schon gesagt, wie hasserfüllt die Hells Angels da gewesen sind. Das waren die Securities auf diesem Festival, und was man bei diesen Filmaufnahmen vom Altamont Festival auch sieht, ist, dass sie ja in einer Situation, wo eh schon so eine Massenpanik in der Luft liegt und eine Aufregung und ein großes Durcheinander, dass die total aggressiv halt in diese Menge reingehen und also überhaupt nicht klug agieren im Sinne von Deeskalation oder irgendwie was beruhigen oder so. Jetzt ist ja das Interessante, dass Rausch und Drogen da eine Rolle spielen und gleichzeitig wird auf der Bühne so ein Song dargeboten wie Sympathy for the Devil, und das sagt ja auch vielleicht so ein bisschen was aus, wenn man das in diese Hippie-Zeit irgendwie verortet. Du hast es auch im Vorgespräch gesagt, 1970 haben sich dann eben Black Sabbath gegründet und haben ihr erstes gleichnamiges Album veröffentlicht. Nee, 69 war die Gründung und 1970 dann das erste Album von Black Sabbath. Und da gibt es eben auch diesen Bezug auf das Böse und das Teuflische. Das wird dann ganz manifest und rückt so ein bisschen in den Vordergrund. Da vielleicht auch nochmal die Frage, wie sich dann sowas wie Black Sabbath auch einordnen lässt. Ja, vor diesem Hintergrund oder vor dieser Frage, ist das eine Kontinuität oder ist es ein Bruch mit der Hippie-Bewegung?
Ich glaube, also der leider schon verstorbene amerikanische Rockjournalist Lester Banks hat einmal gesagt, dass was wie Black Sabbath das Ergebnis ist, wenn man auf einem schlechten Trip hängen bleibt. Also man kann auch sagen, dass Heavy Metal jetzt nicht mit Black Sabbath, sondern mit Blue Cheer aus San Francisco 1968 entstanden ist, sozusagen richtig schlechtes Acid, schlechte Trips. Da kommt dann sowas heraus. Dass dann Black Sabbath wirklich 1970er erste Platten rausbringen, nachträglich basteln da sehr viele Sachen zusammen. Das Problem mit Altamont ist jetzt nicht nur sozusagen der größenwahnsinnige Ding der Rolling Stones, sondern ein Missverständnis. Die Rolling Stones haben ja im Sommer 69 nach dem Tod von Brian Jones im Hyde Park das Konzert gehabt und immer wenn man sich dieses Konzert anschaut, Ausschnitte davon sieht man auch in dem Film von Kenneth Anger Invocation of My Demon Brother, wo Mick Jagger einen Moog-Synthesizer Soundtrack gemacht hat, da sieht man auch immer Hells Angels. Nur das eine war, dass die britischen Hells Angels waren nette kleine Kiffer. Und die Rolling Stones haben sozusagen über die Vermittlung der Grateful Dead eben diese, auch die Hells Angels, diese kalifornischen Hells Angels gekriegt und das waren aber Speedfreaks. Das heißt, das hat überhaupt nicht funktioniert und man sieht sozusagen im Film, dass sie schon am Nachmittag, dass die am Nachmittag mit ihren Motorrädern durch die Menge fahren, dass die Leute niederprügeln, dass Jefferson Airplane von der Bühne geprügelt wird und dass die Stones dann quasi nicht kapiert haben, was sie damit beschwören. Ob das jetzt sozusagen die Magie der Nummer Sympathy for the Devil oder sowas war, ist jetzt selbst dahingestellt, aber das ist ihnen einfach sozusagen extrem über den Kopf gewachsen. Also soweit ich weiß, haben die dann Sympathy for the Devil längere Zeit aus dem Live-Programm einfach rausgenommen, weil das einfach zu viel war. Dieser Flirt mit diesen dunklen Sachen, ich glaube, das ist deshalb zu Zeiten von Punk, also wie gesagt, Industrial Postpunk so hochgekocht worden, weil das etwas ist, was ihm in der ganzen Rezeption der 60er Jahre zuvor komplett rausgebrochen ist. Das hat man quasi, also man hat gewusst, es gab Altamont, aber sozusagen diese ganzen Bezugsdinger, was dahinter noch war, war sozusagen aus dieser wunderbaren, schönen Geschichte, sage ich mal, auch ein bisschen Geschichtsfälschung, war das einfach heraus. Und ich glaube, deshalb ist das so spannend. Also gerade wenn einem etwas so als wunderbar und als das totale Ideal und war wunderbar, gerade in einer Rezeption, die in Deutschland oder in Österreich dann sozusagen von dem gemacht worden ist, dann ist es umso spannender zu schauen, wo sind denn da die Brüche und gibt es Verbindungsdinger? Gibt es Verbindungsdinger zu irgendwelchen Sachen? Und ich glaube, man weiß es aus jeder Jugend, die man in irgendwelchen, ich sag mal, popkulturellen Subkulturen gemacht hat, da waren immer schon komische Leute mit dabei. Und ich glaube, was sozusagen was über Manson und Altamont, wo die 60er neu beobachtet worden sind genau entlang von so Sachen, wie war das denn damals sozusagen bezogen bei den Hippies mit sowas wie Rassismus, Sexismus, Homophobie oder sonstige Sachen. Das heißt, Debatten, die dann später aufgetaucht worden sind und wo man gesagt haben, war das wirklich alles so oder haben sie die nicht selber in unterschiedlichste Gruppen zusammengetan? Und dann natürlich sozusagen dieses, das darf man auch nicht übersehen, Manson hat sozusagen quasi für die amerikanische Popkultur so ein Provokationspotenzial, wie ich sag's mal, in den 70er, 80er Jahren in Deutschland, wenn man sich popkulturell auf die RAF bezogen hat. Ohne dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt okay, aber das war sozusagen der größte Bürgerschreck. Da hat man auch die nettesten liberalen Lehrer und Lehrerinnen wirklich vor den Kopf stoßen können.
Du hast jetzt immer schon wieder Bezug genommen auf einen großen Antipoden der Hippie-Bewegung, nämlich die Punk-Bewegung. Und da würde ich abschließend vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ich finde es interessant, dass du das halt irgendwie so darstellst. Also Punk erstmal als Reaktion auch auf eine bestimmte Rezeption der Hippie-Bewegung. Also gar nicht unmittelbar eine Reaktion auf die Hippies selbst, sondern wie dann die nachfolgenden Generationen das quasi überliefern. Und das zum Beispiel im Fernsehen präsent ist und dass man einfach keinen Bock mehr darauf hat, auch weil diese Bewegung einfach überhaupt nicht mehr lebendig ist. Und dann auf der anderen Seite aber von diesem Blickwinkel aus eine Neubetrachtung der 60er Jahre, wo man dann gerade das Kaputte, das Düstere, auch das Böse schon der Hippie-Bewegung selbst nochmal hervorkehrt. Und das ist ja interessant, das nochmal zu betrachten, weil wenn man oberflächlich sich die Geschichte anguckt, dann sagt man, okay, Punk ist ein Bruch mit allem, was mit Hippie zu tun hat. Da nochmal die Frage, gibt es da nicht tatsächlich auch Übergänge von der Hippie-Bewegung zum Punk?
Ja klar, also ein Gründungsding von Punk ist natürlich die 5.8.1969 erschienene Debütplatte der Stooges. Das ist ganz klar. Ich glaube, man muss es immer, es ist auch von Kontinenten unterschiedlich. Also in Amerika gibt es mehrere Kontinuitäten. Was Punk in Amerika ausgezeichnet hat, war sozusagen, wir gehen jetzt nicht zurück, sondern wir beziehen uns auf Rock'n'Roll. Das ist, glaube ich, musikalisch aber ganz was Wichtiges. Sehr viele Leute, die an der Westküste Psychedelic Bands gespielt haben, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, die hatten keinen Rock'n'Roll-Background, sondern das waren ehemalige Focus- oder Blues-Leute. Das heißt, das waren nicht Leute, die aus der Garage gekommen sind. In England war sozusagen dieser Bruch manifester, der ist aber auch nur gegangen, weil Malcolm McLaren, der Manager der Sex Pistols, 68 in Paris war und wusste, was da sozusagen politisch losgegangen ist und wie die Situationisten gewisse Sachen gemacht haben. Ich glaube sozusagen, dieser Versuch, einen radikalen Bruch zu machen, funktioniert sowieso ganz selten, ist natürlich sozusagen ein Teil eines, ich sage mal, jugendlich als Adoleszenten durchaus ödipalen Aufbegehrens, also eine solche Jugendplatte heißt ja nicht umsonst Kill Your Idols. Und ich glaube sozusagen, dass diese ganzen Vermischungen und Vermengungen mittlerweile wieder spannender sind. Also das letzte Buch, das der leider nicht mehr lebende Poptheoretiker Mark Fisher ja in Angriff genommen hat, heißt Acid Communism. Und da geht es sozusagen darum, zu schauen, welche Potenziale hat es denn damals gegeben, die man auch als Punk übersehen hat, und welche Potenziale gäbe es denn, die man wieder sozusagen sich wieder aneignen konnte. Weil ein wichtiger Vorwurf von Punk gegenüber der Hippie-Bewegung war immer der, ihr wart politisch nicht so radikal. Sozusagen, es gab sozusagen, plötzlich gab es dieses Ding, der Gang durch die Institutionen, und man begnügt sie eh mit irgendwelchen Landkommunen und dergleichen, aber hat sozusagen dieses große Dings, die große Revolution aus den Augen verloren oder hat irgendwie gesagt, ja, es passt eh schon alles und man muss sozusagen gewisse radikalen Theorien, egal ob das jetzt Marx oder irgendwelche anarchistischen Sachen sind, nicht mehr in Angriff nehmen. Und ich glaube, das ist ein massiverer Angriffspunkt oder Fragedings, den man im Rückblick jetzt sieht. So weniger sozusagen diese ästhetischen Sachen, die haben sicher auch eine riesengroße Rolle gespielt. Wir machen wieder Songs, die 2 oder 3 Minuten dauern und nicht eine halbe Stunde, wo man sie herunterfiedelt und riesengroße Soli macht, sozusagen auch dieses ursprüngliches DIY-Ding, so jeder kann was machen, man braucht keine Ausbildungen dergleichen. Und ich glaube aber, dass diese politischen Diskussionen gerade eben um das Jahr 69, 70, wo sozusagen die Hippie-Bewegung dann ja auch schon sehr kommerzialisiert worden ist. Also es ist ja unglaublich, wie schnell das Motiv von Leuten mit langen Haaren, die coole Platten haben, in der Werbung auftaucht. Das geht ratzfatz und es gibt eine, ich habe mal aus dem Jahr 1971 oder 70 eine Werbung gesehen zu einem so Sampler mit so West Coast Musik, wo ein riesengroßes Bild von Janis Joplin oben ist, wo irgendwie unten steht, 6 Millionen Fans können nicht irren, und da geht's schon um Verkaufszahlen. Und sozusagen diese Kritik an etwas, dass etwas sozusagen corporate wird, die gab es damals schon. Sozusagen. Und das ist sozusagen auch nicht, glaube ich, etwas, was ganz uninteressant ist, dass sozusagen die Kritik an einer Verkommerzialisierung und dass der politische Input weggeht, das fängt schon in den 60er Jahren an und zieht sich in den 70er Jahren dann natürlich noch weiter und kulminiert dann in sowas wie Punk, wo man sich dann sozusagen die Hippies oder die laschen Hascher von Lehmann als Feindbild aussucht, die aber dann quasi sozusagen eben dieses eine Bild wären, und man eben übersieht, wie viele Kontinuitäten es gibt. Also gerade wenn man sich anschaut, was in der New Yorker Punk-Szene ist, so jemand wie Betty Smith, die ist ja auch gemeinsam mit Leuten wie Bob Dylan oder Allen Ginsberg und dergleichen aufgetreten. Also da gab es dann schon größere Konstellationen, die aber sozusagen, ich sage jetzt mal, in der Hitze eines Gefechts wie Punk damals war, dann natürlich sozusagen zugunsten der Provokation nicht erwähnt worden sind. Also mittlerweile sagt der Johnny Rotten ja auch, naja, natürlich waren wir auch Fans von Pink Floyd, aber wir haben sozusagen dieses T-Shirt, wir hassen Pink Floyd, als ästhetisches und als politisches Statement hat er nachher auch einfach auch verwendet.